eure Kinder geschenkt. Ich weiß, sie sind auch herausfordernd, aber das ist seine Gnade an uns als Ehepaar. Für mich als Mann war es jedes Mal sehr spannend, bei den Geburten dabei zu sein. Denn interessanterweise war eigentlich jede Geburt ihren gleichen Ablauf. Denn so nach 9 Monaten der Schwangerschaft gab es einen Tag, wo es ganz, ganz plötzlich losging. Es kamen kleine Vorwehen in größeren Zeitabständen. Und hier konnte meine Frau noch gut lächeln, aber das würde sich bald ändern. Denn die Vorwehen, sie wurden intensiver, sie wurden schmerzhafter und die Abstände wurden immer kürzer. Und oft war es der Zeitpunkt, wo wir dann ins Krankenhaus gefahren sind. Aber es blieb nicht bei diesen Vorwehen. Mit der Zeit wurden die Wehen immer heftiger und ihr seht hier so eine Verlaufskurve, ein CTG-Bild, was die Wehen zeigt, die immer heftiger werden und immer kürzere Abstände haben. Und mit jeder Wehe stiegen die Schmerzen meiner Frau und ich konnte ihr nur hilflos die Hand halten und nichts weiter tun. Und es müssen wirklich schreckliche Schmerzen sein und wirklich Hut ab vor jeder Frau, die das durchmacht, bis sie schlussendlich ihr Baby in den Armen hält. Jedes Mal ein Wunder, wenn das geschehen darf. Jesus Christus, er vergleicht die Zeit vor seinem sichtbaren Wiederkommen auf dieser Erde auch mit so einer Geburt, wo es immer einen ähnlichen Ablauf gibt. Er spricht von Wehen, die immer heftiger werden, bis er schlussendlich wiederkommt. Und in unserem Text heute geht es um die Einleitung zur Endzeitrede Jesu. Und Jesus, er zeigt uns darin auf, was die Vorwehen in Bezug auf seine Wiederkunft sind. Und so lautet unser Thema: Erkenne die Zeichen der Zeit. Was sind die Vorwehen in Bezug auf die Wiederkunft Jesu? Erkenne die Zeichen der Zeit. Was sind die Vorwehen in Bezug auf die Wiederkunft Jesu? Lass uns die Bibel aufschlagen zu Lukas 21. Lukas 21, ich lese die Verse 5 bis 11. Lukas 21, die Verse 5 bis 11. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach Jesus: Diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann wird denn dies sein und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist nahe gekommen, geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen: Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Lass uns nochmal beten. Unser Vater, wir stehen vor dir und du weißt, dass wir, die Bibel uns vergleicht mit Schafen und Schafe folgen von Natur aus irgendjemanden. Ob es der Hirte ist oder jemand anderen. Herr, wir bitten dich, dass du uns führst und leitest durch dein Wort, sodass wir dir folgen. Und Jesus, du hast gesagt: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und so bitten wir dich an diesem Tag, dass wir deine Stimme klar und deutlich vernehmen und dass wir dir folgen in einer Zeit, die so voller Unruhe ist und in die auch unser Text spricht. Amen. Wir kennen das Amt Jesu auf dieser Erde, dass es ein dreifaches war. Jesus war König, er war Priester und er war Prophet. Und als Prophet sprach er die Aussprüche Gottes zu den Menschen, auch die, die in der Zukunft lagen. Und hier stehen wir kurz vor seinem Leiden und seinem Sterben am Kreuz von Golgatha in Jerusalem. Und da gibt er die ausführlichste eschatologische Rede seinen Jüngern weiter. Eschatologie kennen wir als die Lehre über die Zukunft. Und diese finden wir auch in unterschiedlichen Schwerpunkten in Matthäus 24 und 25 und Markus 13. Jesus, er sprach im Lukas-Evangelium schon mehrmals über seine Wiederkunft und jetzt führt er ganz genau aus, wie das laufen wird und was da die Zeichen der Zeit sein werden. Und unsere Verse in Lukas 21, sie sind typisch prophetisch. Denn McDonald's, er schreibt dazu, in diesem Abschnitt finden wir den Herrn abwechselnd von zwei zukünftigen Ereignissen sprechen. Zum einen von der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus und dann von den Umständen vor seiner Wiederkunft. Also wir haben hier ein Beispiel in der Prophetie, was oftmals so ist, dass zwei verschiedene Ereignisse gesehen werden und im Text vorkommen. Man kann oft nicht genau unterscheiden, von was spricht jetzt der Text. Aber deutlich sind die zwei Ereignisse. Wir haben die Zerstörung 70 nach Christus, wo Jerusalem und der Tempel zerstört wird, ganz klar. Und das zweite ist die Wiederkunft Jesu, sichtbar auf dieser Erde. Und da gibt es in unseren Versen eine Überschneidung. Und du willst zu mir? Wo ist die Mama? Das ist so ein Wunder Gottes. Also wir haben zwei unterschiedliche Zeiten und wir wissen nicht genau, von was spricht jetzt Jesus in erster Linie, von welchem Ereignis. Aber wir werden sehen, es liegt ganz viel Trost in den Worten Jesu für uns. Und diese Verse sind aktueller denn je. Es werden schlimme Dinge kommen, die Jesus hier verheißt. Aber Jesus ermutigt uns mit drei Dingen aus dem Text heute. Und du kannst gern weiterklicken. Das ist erstens, lass dich nicht täuschen. Das ist zweitens, lass dich nicht verführen. Und das ist drittens, lass dich nicht erschrecken. Lass uns zum ersten Punkt kommen. Lass dich nicht täuschen. Die Verse 5-7. Und als einige von den Tempeln sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein und was soll das Zeichen sein, wann dies geschehen soll? Jesus ist hier noch immer in den Tempel und er lehrte die Menschen dort. Er sah dort die Reichen und die arme Witwe, die ihr letztes Hemd uns zum Vorbild für Gott abgab. Und nun, als einige vom Tempel beeindruckt sprachen, nutzt Jesus die Gelegenheit, um über die Zukunft zu reden. Ja, in der Tat, der Tempel war in Jerusalem eines der prachtvollsten Bauwerke der Antike. Ich habe hier ein Bild hier vorne, wo ihr den Tempel seht, den Tempel Herodes. Herodes, er ließ ihn erbauen. Er begann damit 20 vor Christus, aber abgeschlossen wurde das Ganze erst 64 nach Christus. Also sprich nur 6 Jahre, wo dann das Ganze zerstört wurde, 70 nach Christus. Und wir können uns heute nicht so richtig vorstellen, welche Pracht dieser Tempel hatte. Und wenn wir heute vielleicht in eine katholische Kirche gehen, dann bekommen wir etwas, ein Bild von dem Ganzen. Der Tempel, er war geschmückt mit schönen Steinen und Weihgeschenken. Das Wort für Weihgeschenke hier in diesem Text oder Kleinode, das finden wir nur hier im Neuen Testament. Es waren wertvolle Goldskulpturen, Goldplaketten oder andere Dinge, die oft reiche Heiden Gott weihten und die an die Wände und an die Säulen im Tempel gehängt wurden. Der Geschichtsschreiber Josephus, er berichtet, dass selbst Herodes der Große für den Tempel einen etwa 1,80 Meter, also größer wie ich, hohen goldenen Weinstock aus Trauben und goldenen Beeren stiftete. Also 1,80 Meter groß, dieser Weinstock aus Gold. Und alles zusammen gab einen Schatz von unvorstellbarem Wert, der später von den Römern geplündert wurde, als sie 70 nach Christus den Tempel zerstörten. Herodes, er benutzte zu dem Bau auch gewaltige Steine, die man auch die Steine Herodes nannte. Und diese Steine hatten eine Abmessung von 3,5 Meter Länge. Also 3,5 Meter ist ungefähr so groß wie diese Plattform hier. In der Länge und in der Tiefe und auch in der Höhe. Und sie waren so genau behauen, dass diese Tempelmauern, diese gewaltigen Tempelmauern entstanden. Es war ein Riesenkomplex. Und das ganze Tempelgebäude, hier sieht man es ein bisschen auf dem Bild, bestand aus glänzendem weißem Marmor. Und der ganze Komplex war in jeder Hinsicht überwältigend, sodass die Aussage von einigen in Vers 5 kein Wunder war. Aber interessant, Jesus, er ließ sich von diesen Dingen nicht wirklich beeindrucken, da er der Realität ins Auge blickte. Und seht, Dinge, die wir Menschen machen, seien sie für uns noch so beeindruckend, können den Sohn Gottes nicht wirklich beeindrucken. Jesus, er wusste als der Messias die Zukunft, er kannte die Zukunft und er sah das Gericht kommen, weil sein Volk ihn, den ausgewiesenen Messias, ablehnte. Und das hatte schlimme Folgen für die damalige Generation. Der ach so prächtige Tempel, der das Heiligtum der Juden, er wird zerstört werden, wie Jesus das auch schon bei seinem Einzug und Wein über Jerusalem ankündigte und dann auch in Lukas 21, die Verse 20 bis 24 ausführt. Und das alles war Folge dessen, dass sie den Messias, Jesus Christus, ablehnten und verwarfen. Meine Lieben, Gott, er lässt sich nicht spotten, das lernen wir ganz klar hier. Und die Aussage hier erfüllt sich wörtlich etwa 40 Jahre später. Der römische Heerführer Titus, er baute große Holzgerüste um die Mauern des Tempels, stapelte Holz und andere Brennmaterialien darauf und setzte alles in Brand. Als das Feuer das ganze Gold zum Schmelzen brachte, rann das flüssige Metall zwischen die Ritzen der Steine und um da heranzukommen, mussten die Soldaten vom Tempel Stein für Stein wegreißen. Und das ist genauso, wie es Jesus hier vorausgesagt hatte. Und heute steht von dem ganzen Komplex nur noch eine Mauer, die wir als Klagemauer kennen und die ein Teil von der Mauer um den Tempelbezirk ausmachte. Und bestimmt waren manche von euch schon mal an dieser Klagemauer und haben auch diese gewaltigen Steine gesehen. Aber beachten wir, Jesus, er lässt sich nicht von den äußerlichen Dingen täuschen, sondern er kannte die geistliche Situation der damaligen Zeit. Und ich denke, alle Menschen sind geneigt, die Dinge der Zeit nicht richtig zu verstehen und sich von äußeren Dingen täuschen zu lassen. Lass uns mal zu 1. Thessalonicher 5 gehen in der Bibel. 1. Thessalonicher 5, ich lese die Verse 1 bis 3. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 3. Hier sagt der Apostel Paulus, 1. Thessalonicher 5, was aber die Zeiten und Zeitpunkt betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich das Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die Menschen vor dem Tag des Herrn werden sich in Frieden und Sicherheit wägen. Sie werden sagen, alles super, alles ist toll, Leute. Frieden, Sicherheit haben wir. Aber dann ganz plötzlich, wie die Geburtswehen bei einer Schwangeren, kommt das Verderben. Ein Ereignis in der Geschichte veranschaulicht genau das. Dresden, Februar 1945, ein endloser Flüchtigstrom überschwemmte damals die Stadt Dresden. Sie befüllte die Bahnhöfe und die Straßen, sie kampierten an den Ufern der Elbe und an den Parkanlagen. Zu den 600.000 Einwohnern damals in Dresden zählte man noch 500.000 Vertriebene, die in diese Stadt kamen. Und es ging das Gerücht um, dass wegen der Schönheit der Stadt ein Abkommen existiert, wenn die Alliierten Dresden verschonen, so wird die deutsche Luftwaffe auch Oxford nicht zerstören. Und die Menschen, sie wogen sich in Sicherheit. Denn trotz der Tragödie der Flüchtlinge und des Rannern der Russen feierten die Dresdner Karneval. Und auch im Zirkuszelt Sarasani feierten sie Karneval. Gegen 22 Uhr betrat ein Clown die Manege und versuchte, die angeheiterte Gesellschaft zur Ruhe zu bringen. Aber die Menge lachte nur über diesen Clown, als sie ihnen mitteilte, dass sich ein Bombenverband Dresden näherte. Und wenig später fielen die ersten Bomben auf die Stadt. 650.000 Brand- und Phosphorbomben wurden abgeworfen. Die Feuerbrunst war gewaltig, die Rauchwolken erreichten eine Höhe von 5 Kilometer. Im Feuerschein konnte man in einer Entfernung noch sehen von 200 Kilometer. Die Zahl der Todesopfer wurden auf 135.000 geschätzt. Seht, der Clown, er meinte es ernst. Aber es war dem Menschen nur lächerlich. Und viele unserer Zeitgenossen feiern und lieben auch ihre Narrenfreiheit. Und sie rechnen nicht mit dem lebendigen Gott. Sie machen sich selbst etwas vor und vergessen dabei, dass sie ohne Jesus blind ins Verderben rennen. Und deshalb rettet dich, rettet euch Menschen. Es geht um dein Leben. Das ist ein ernstes Rufen Gottes mitten hinein in eine Welt der Gottlosigkeit, mitten hinein in eine Welt, die voller Täuschung ist. Heute gibt es noch Rettung in Jesus Christus. Und die Menschen denken ja immer, es geht immer so weiter. Wir haben Wirtschaftswachstum, die Welt wird immer schöner und das Leben auf dieser Erde immer herrlicher, was wir uns alles aufgebaut haben. Lassen wir uns nicht täuschen, als würde es immer so weitergehen. Das Ende ist nahe. Das Gericht, wir kommen über alle Gottlosigkeit auf diese Erde. Und wir spüren auch den Umbruch durch Corona und durch den Ukraine-Krieg jetzt. Lassen wir uns nicht täuschen von den Dingen, auch nicht als Christen. Gottes Wort, es hilft uns, dass wir die Dinge erkennen und die Zeichen der Zeit richtig beurteilen können. Lass uns zum Text zurückkommen. Lukas berichtet uns in Kapitel 19, Vers 11, dass die Jünger noch immer dachten, das Reich Gottes würde sogleich anbrechen. Sie meinten, der Tempel, er müsste ewig bestehen. Und Jerusalem, er bildet ja die Mitte des messianischen Reiches. Und diese angekündigte Zerstörung des Tempels passt da gar nicht in ihr Bild. Sie konnten sich ein Leben ohne Tempel nicht vorstellen. Und deshalb baten sie Jesus, dass sie ihnen die Dinge erklärt. Sie fragten ihn in Vers 7, wann wird das sein mit der Zerstörung des Tempels? Und was ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Seht, die Jünger, sie wollten hier die Zukunft wissen. Und wer will von uns Menschen nicht die Zukunft wissen und erfahren, was kommt auf uns Menschheit zu? Und ich denke, das ist auch der Grund, warum viele zum Wahrsager gehen und sich auf okkulte Dinge einlassen. Sie wollen die Zukunft kennen. Interessanterweise ist, dass Jesus auf die Frage der Jünger hier eingeht und sie bestimmt ausführlicher behandelt, als sie sich vorgestellt haben. Ja, er sagt ihnen nicht alles, was kommen wird. Er erwähnt zum Beispiel nicht die Entrückung, die auch stattfinden wird und das nächste große Ereignis ist in der Menschheitsgeschichte. Aber dennoch sagt ihnen sehr viel über die Zukunft. Und er beantwortete eigentlich ihre Frage in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst beschreibt er die prophetischen Zeichen für seine Wiederkunft und dann zeigt er ihnen sein Wiederkommen. Was sind die Vorzeichen oder was sind die Vorwehen, die immer intensiver werden und die es gilt, durch den Glauben zu erkennen? Das Erste, auf was Jesus eingeht, ist die Verführung. Wir hatten als erstes Punkt, lass dich nicht täuschen. Das Zweite ist, lass dich nicht verführen. Vers 8. Er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Der Herr deutet in seiner Antwort eine Reihe von Ereignissen an, die mit der Zerstörung des Tempels beginnen und aufeinander folgen, bis zum Ende der Welt dann eintreten werden. Aber Jesus, er spricht zuerst allgemein die Dinge an, die kommen werden, die bevor alles geschieht. Und keines von diesen Zeichen bedeutet, dass das Ende bereits begonnen hat. Das erwähnt er besonders im Vers 9. Interessant ist, es sind alles Vorwehen dahin, die auch uns als Gemeinde vor der Entrückung noch betreffen werden, diese Vorwehen. Und interessant ist, das Erste, auf das Jesus seine Antwort eingeht, die Verführung ist. Es werden falsche Messiasse auftreten, die die Leute verführen werden. Reihum. Und seht, Jesus, er war der Erste in der Geschichte, der den Anspruch erhob, er ist der Messias und er war es auch. Aber sein Volk lehnte ihn ab. Und nach ihm traten dann noch viele andere auf, die auch den Anspruch erhoben. Sie sind der Messias. Zum Beispiel gab es da einen Bar Kochba, den Rabbi Akiba, um das Jahre 130 nach Christus für den Messias hielt. Er begeisterte die Leute in Palästina, große Menschenmenge, und sie folgten ihm. Und nach ihm gab es noch viele andere, oft Juden, die in Erscheinung traten und sich als Messias ausgaben und die Menschen verführten. Und je näher wir dem Ende kommen, desto mehr wird es Verführung geben für uns Menschen und für uns Gläubige. Wird es Verführung geben. Aber woher kommt das Ganze? Verführung hat ihren Ursprung, und wir sehen das bei der Verführung Evas ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Sie hat ihren Ursprung immer in Satan und seinen Dämonen. Und seht, je näher wir zum Ende kommen, desto größer wird die Aktivität Satans, die Menschen zu verführen auf dieser Erde sein. Bei großen Ereignissen in der Menschheitsgeschichte sehen wir ja generell eine Zunahme der Aktivität Satans auf dieser Erde. Wir sehen es, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Erde betrat. Und der Versuch der Verführung machte nicht einmal vor ihm Halt, und er wird auch nicht vor dir Halt machen. Und wir sehen in den Evangelien ein hohes Aufkommen von Dämonen, die Menschen besaßen. Und wir lesen von vielen Dämonenaustreibungen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ist das so? Warum so viele Dämonenaustreibungen? Seht, weil hier die unsichtbare Welt im Angesicht des Erlösers, des Sohn Gottes, in Aufruhr ist und war. Und sie wird es auch sein, je näher wir zum Ende kommen. Und Satan, er spürt wohl, es geht dem Ende zu. Und so sucht er alles, um durch Menschen als Werkzeug in seiner Hand Gläubige vom rechten Weg abzubringen. Das Neue Testament warnt uns davor. Schlagen wir 1. Timotheus 4, Vers 1 auf. 1. Timotheus 4, Vers 1. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Es werden Menschen vom Glauben abfallen, weil sie auf Lehren von Dämonen achten. Oder 2. Timotheus 3, Vers 13. Hier spricht Paulus auch von den letzten Tagen, von den letzten Zeiten ab Vers 1. Und Vers 13 sagt, der böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das heißt, die Verführung wird zunehmen und wir müssen gewappnet sein mit Gottes Wort in unseren Herzen. Das ist das einzige Schutzschild gegen Verführung. Nur so können wir wie Jesus in der Wüste bestehen vor Verführung. Und seht, in der kommenden Trübsalzeit, die uns treffen wird, diese Erde, wird die Verführung immer schlimmer werden. Ich lese euch Offenbarung 12, Vers 9 vor. Da heißt es, Offenbarung 12, Vers 9, Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und in der Macht Satans wird dann in der Trübsalzeit der falsche Prophet und der Antichrist auftreten und sie werden auch die Welt verführen. Offenbarung 13, Verse 12 und 14 sprechen davon. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde, die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Hier spricht Johannes von dem Antichristen. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor dem Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf dieser Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, dass sie die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Der Antichrist, der kommende Antichrist, er wird sogar Wunder tun. Er wird sogar vom Tode wieder auferstehen. Er wird sich als Messias ausgeben. Und er wird die Menschen an sich reißen. Sie werden ihm folgen. Antichrist bedeutet vom Wort her, und ich habe das von Roger Liebe gehört, natürlich gegen Christus, aber nicht nur, sondern auch anstelle von Christus. Und in der Stunde der Versuchung wird er als falscher Messias die Massen an sich reißen. Und die Menschen werden ihm folgen ins Verderben. Aber nicht nur die Menschen sind gefährdet, verführt zu werden, sondern jeder Einzelne von uns ist gefährdet, verführt zu werden. Seht, diejenigen, die am wissbegierigsten über die Dinge Gottes sind, wenn es auch sehr gut ist, so zu sein, stehen in großer Gefahr, verführt zu werden. Und so standen selbst die Jünger, die Apostel später, in Gefahr, verführt zu werden, von Irrlehrern irregeleitet zu werden. Seht, Ungeduld in Bezug auf das Kommen Jesu macht uns oft leichtgläubig. Und wir laufen einfach irgendwelchen Lehren hinterher, irgendwelchen Leuten, weil wir denken, sie wissen, was kommen wird. Aber Jesus fordert deutlich auf, lauft ihr Lehrern, lauft falschen Messiasen nicht hinterher. Vielleicht denkst du jetzt, ich weiß überhaupt nicht, von was du redest hier heute Morgen. Ihr Lehrern, Verführung, das betrifft mich überhaupt nicht, mit was du mich hier konfrontierst. Aber seht, der Geist des kommenden Antichristen ist heute auch schon bemüht, die Menschen von Gott und vor allem von seinem Wort hinwegzuführen und Christen den Tempel Gottes zu zerstören. Wir benutzen ja als Gemeinde YouTube, um Videos in das Internet zu stellen, damit Menschen das anschauen können. Ich weiß nicht, ob ihr in der Playlist schon mal ganz rechts oben ein Video entdeckt habt, was überhaupt nicht zu denen passt, die darunter folgen. Es ist wirklich ein esoterisches Video, wo scheinbar irgendwelcher ein Engel eine geheime Botschaft für dich hat. Und ihr Lieben, das ist ganz klar Irrlehre. Das ist Verführung. Das ist Realität. Nicht drauf reinfallen. Nicht dahingehen. Nicht drauf einlassen. Und es gibt unter uns Geschwister, die waren in dieser Szene, in der Esoterik, und die könnten dazu viel sagen, wie die Menschen dort verführt werden und wie gefährlich das ist. Und seht, vor allem durch das Internet sind wir alle mit diesen Dingen ausgesetzt. Und wir haben hier unsere Hände in unseren Taschen mit Internetzugang. Und wir sind mit diesen Dingen konfrontiert. Jeder einzelne von uns muss sehr auf der Hut sein. Denn oft erkennt man Falsches nicht gleich. Es hört sich gut an und biblisch an, aber du musst die Dinge prüfen anhand Gottes Wort. Und Gottes Wort offenbart dir drastisch ihr Lehre. Zum Schutz der Gemeinde. Die Wahrheit offenbart die Lüge. Und wenn wir auch den Judas und zweiten Petrusbrief lesen, dann müssen wir so auf der Hut sein. Und seht, diese Livestream, den wir angeboten haben, auch notgedrungen durch Corona, wir können jetzt diskutieren, schaffen wir ihn wieder ab, aber das lassen wir mal lieber. Er ist grundsätzlich etwas Gutes. Wir können uns Gottesdienste ansehen, wir können Predigen verfolgen. Aber ihr Lieben, es darf niemals ein Ersatz sein für ein verbindliches Leben in einer Gemeinschaft. Unsere Livestreams sollte eigentlich nur eine Hilfe sein für die, die nicht kommen können und die nicht dabei sein können, aus ganz verschiedenen Gründen. Oder wenn du selber mal krank bist und wir als Familie haben es genutzt, wo wir krank waren, haben wir einfach Livestream geschaut, um den Gottesdienst hier zu verfolgen. Aber es darf niemals Ersatz sein für ein Leben in der Gemeinde. Lass mich es deutlich sagen. Es ist sehr, sehr gefährlich, allein als Christ zu leben, ohne Einbindung in eine Ortsgemeinde. Es ist sehr gefährlich, wenn du dich nur aus dem Internet ernährst. Selbst wenn du nicht nur junggläubig, sondern jahrelang gläubig bist, du bist auch in Gefahr, verführt zu werden. Satan, er schläft nicht. Und er wird es auf jeden Einzelnen von uns zielen, uns vom rechten Weg zu verführen. Und seht ihr, das ist der Grund, warum Gott dir als Schutzraum die Gemeinde geschenkt hat. Denn die Herde hier bietet dir Schutz für Verführung und Irrlehre. Ein Schaf allein ist sehr anfällig, verführt zu werden von den Wölfen in Schafspelzen da draußen. Und wir alle folgen irgendjemanden. Und wir alle sind geneigt, irgendwelchen Menschen zu folgen. Aber wir wollen Jesus folgen. Und in der Gemeinde folgen wir Jesus. Und deshalb komm wieder neu in die verbindliche Gemeinschaft, in deine Gemeinde als Schutz für dich. Und die Auflagen sind jetzt weg. Und du kannst wieder in die Gemeinde kommen, in die Gemeinschaft, in die verbindliche Gemeinschaft, wo du deine Geschwister hier hast, als Schutz für dich. Das ist sehr, sehr etwas Ernstes. Als Antwort auf ihr Lehre schreibt Judas in seinem Brief in Vers 20, Kapitel habe ich vergessen und alle Bibelkenner kennen den Joke, den Spaß. Judas 20 schreibt er, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben. Das ist die Antwort auf ihr Lehre, wo er vorher in den Versen über ihr Lehre schreibt. Und seht, erbauen auf den allerheiligsten Glauben kann nur in einer verbindlichen Gemeinschaft, in der man in engen Beziehungen lebt, geschehen. Es kann nur in Kleingruppen geschehen, die wir versuchen aufzubauen. Es kann nur da geschehen. Lass dich nicht verführen. Verführungen zum Abfall werden zunehmen, je näher der Tag rückt, an dem Jesus wiederkommt. Seien wir wachsam. Jeder Einzelne von uns. Also wir haben gesehen als erstes, lass dich nicht täuschen. Zweitens, lass dich nicht verführen. Und der dritte Punkt, lass dich nicht erschrecken. Wir lesen die Verse 8 bis 11 in Lukas 21. Ich lese ab Vers 9, 8 haben wir gelesen. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden große Erdbeben sein. An verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Seht, neben Verführung ist das zweite typische Kennzeichen der Vorwehen zum Ende Kriege, Seuchen und Naturkatastrophen. Und wir beobachten hier in den Versen eine Verschlimmerung der Dinge. Denn seht, im Vers 9 erwähnt Jesus von Kriegen den Jüngern, von denen die Jünger hören werden. Aber nicht nur von Kriegen, sondern auch von Empörungen. Ein Wort für Unruhen, politische Unstabilität, Unordnung, Aufruhr, Aufstände. Und sind das nicht die Tage, in denen wir leben? Das 20. und 21. Jahrhundert ist die Zeiten der Revolution. Es gab darin so viele Aufstände der Welt. Roger Levy, er hat darin über 300 Revolutionen und Aufstände gezählt, die es in dieser Welt gab. Und überall hören wir von Aufständen. In Kasachstan, Protest gegen die Regierung, Ausschreitungen. In der islamischen Welt ständig. In Israel, erst diese Woche. In Hongkong und so weiter. Überall Aufstände, Empörungen auf dieser Welt. Warum? Jesus sagt, es muss vorher alles geschehen. Aber es sagt ausdrücklich, seht ihr das im Text, das Ende ist noch nicht sogleich da. Aber in den Versen 10 und 11 wird alles intensiver. Denn hier gibt es nicht nur Kriege und Aufstände hier und dort auf dieser Welt, sondern hier wird Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich sein. Arnold Fuchenbaum, er führt hier an, dass wir, um die Begriffe verstehen zu können, Nation, Nation, Königreich, Königreich, die Bedeutung dieser im Judentum verstehen müssen. Die Redewendung Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich ist ein hebräischen Ausdruck für was? Für einen Weltkrieg. Und Jesus weist dir hin, dass ein Weltkrieg im Gegensatz zu einem oder mehreren örtlich begrenzten Kriegen der Beginn des Endes dieser Weltzeit anzeigt. Es geht hier also um Massenkriege. Wir hatten schon zwei solcher Massenkriege in der Geschichte. 1914 bis 1918, einmalig in der Geschichte, gab es den Ersten Weltkrieg. Bei den vielen Kriegen vorher gab es noch nie einen Krieg, bei dem die Armeen aller fünf Kontinente beteiligt waren. Aber hier in diesem Ersten Weltkrieg war das der Fall. Eine deutliche Erfüllung der Worte Jesu hier. Und nur ein paar Jahre später wiederholt sich das Ganze. Wir hatten den, was es sonst noch nie gab, es gab den Zweiten Weltkrieg. Und wieder waren alle fünf Kontinente der Erde daran beteiligt. Und darüber hinaus hatte auch beide Kriege entscheidende und schwerwiegende Auswirkungen auf die Geschichte des jüdischen Volkes. Der Erste Weltkrieg gab die entscheidenden Anstöße zur Stärkung der zionistischen Bewegung. Und der Zweite Weltkrieg führte zur Gründung eines neuen jüdischen Staates, in dem viele weltweit vertriebene Juden wieder in ihr Land zurückkehrten. Und wir haben heute wieder das Land Israel auf dieser Erde. Und all das eine Vorbereitung für das, was am Ende der Tage noch kommen soll und mit dem jüdischen Volk passieren muss, bis sie nach ihren wiederkommenden Messias Jesus Christus rufen. Also Weltkriege als Einleitung zum Ende. Und heute stehen wir mit dem Ukraine-Konflikt wieder am Rand eines Weltkrieges. Und Jesus beschreibt hier das alles als Zeichen, die zum Ende kommen müssen. Und schreckliche Ereignisse in der Natur werden stattfinden. Große Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und. Der ganze Globus ist in Aufruhr. Und das sind noch die Tage, in denen wir leben, nicht wahr? Die Naturkatastrophen nehmen zu, die Extreme werden zunehmen. Wir sehen das letzte Woche 20 Grad, diese Woche Schnee, minus 2 Grad. Extreme nehmen zu. Zu den Naturkatastrophen berichtet Natural News, dass sich ihre Zahl in den letzten 20 Jahren mehr als vervierfacht hat. Zurzeit soll die Erde pro Jahr etwa 500 Naturkatastrophen erleben. Dagegen waren es in den 80er Jahren, wo ich geboren bin, 120 Naturkatastrophen. Momentan sind 294 Millionen Menschen von diesen Katastrophen betroffen. Aber es sind nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch Epidemien, Pandemien, Seuchen werden sein. Und das, was wir durch Corona weltweit erleben, gehört sicher dazu. Es sind alles Vorzeichen, Vorwehen, die sehr schmerzhaft sind für uns Menschen, die viele Tote gekostet hat. Aber es wird sich alles wiederholen, wie Wehen. Und die Dinge werden noch intensiver werden, wie bei einer Geburt. Hungersnöte wird es an verschiedenen Orten geben, was natürlich auch eine Folge ist von den vielen Kriegen auf der Erde. Aber hier steht ein Wort für Hungersnöte, was bedeutet teure Zeit. Hier steckt die Geldentwertung dahinter, die Preise steigen lässt, sodass man alltägliche Lebensmittel nicht mehr kaufen kann. Und das führt auch zu Hungersnöten. Und ihr Lieben, das ist doch etwas, was wir alle erleben in unseren Tagen. Inflation, Geldentwertung, alles wird teurer und jeder von uns spürt es doch. Alles wird teurer. Und es wird ihren Höhepunkt nehmen in der Trübsalzeit, wo wir eine extreme Inflation haben. Die Menschen können sich das Allergeringste, die Lebensmittel, sie können sich das nicht mehr kaufen. Erkennen wir, in welcher Zeit wir leben? und wie nahe die Zeit ist. Jesus erweckt uns auf, damit wir sehen, mit unseren eigenen Augen erkennen, wie sich sein Wort erfüllt. Er spricht dadurch zu der Menschheit. Und noch ist Gnadenzeit und es gibt heute noch die Möglichkeit, sich retten zu lassen, den Namen Jesu anzurufen und Erlösung zu erfahren in Jesus Christus. Seht, die Geschichte bis zu der Endzeit ist nur der Anfang der Geburtswehen, die aber im Laufe der Zeit immer intensiver werden, was wir in der Betrachtung der großen Endzeitrede Jesu in Lukas 21 noch sehen werden. Und so werden große Kriege, Seuchen, Erdbeben, Hungersnöte, Schrecknisse und große Zeichen am Himmel in der siebenjährigen Trübsalzeit ihren Höhepunkt finden. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann erkennen wir, wie diese gesamte Intention des Zornes Gottes über die ganze Menschheit kommen wird. Und keiner ist da ausgenommen. Jesus offenbart seinen Jüngern und uns, dass alles, was kommen wird. Aber die Frage ist, warum macht er das? Was ist die Absicht, warum Jesus das so im Detail uns aufzeigt? Seht, all diese Dinge, die hier wir lesen, bringen eines mit sich für die Menschheit, für einen jeden von Einzelnen hier auf dieser Erde. Was ist das? Es ist Angst und Schrecken. Angst und Schrecken für einen jeden Menschen. Und diese Angst wird umso mehr wachsen, umso mehr die Dinge in ihre Stärke zunehmen. Und das prägt die Menschen. Und wenn du heute mit Menschen in der Welt sprichst, dann hörst du das. Sie haben Angst. Und wenn du in die Supermärkte gehst, dann siehst du das. Die Menschen haben Angst. Ich frage euch, warum sind in den letzten Wochen die Mehl- und Zucker- und Ölregale in den Supermärkten, warum sind sie leer? Ja, ich weiß schon, das hat mit den Lieferketten zu tun, durch den Ukraine-Konflikt. Aber nicht nur. Was motiviert denn die Menschen, das auf einmal zu horten und zu kaufen ohne Ende, wie ein Hamster? Was motiviert die Menschen? Das ist die Angst. Es ist die Angst. Sprich mit Leuten, sie haben Angst, dass der Krieg auch in unser Land kommt. Sie haben Angst um die Zukunft und so weiter. Und ihre Angst wird noch wachsen, wenn die Dinge auch zukünftig immer schlimmer werden. Und sie werden immer schlimmer werden. Und seht, wir stehen auch in der Gefahr, als Kinder Gottes Angst zu bekommen und uns von dieser Angst beherrschen zu lassen, sodass wir den Willen Gottes nicht mehr tun können. Und es ist klar, dass die Dinge, die wir leben, auch uns als Christen Angst machen. Und Jesus sagt selber, in der Welt habt ihr Angst. Aber er sagt auch, was? Seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und seht ihr deshalb, wie viel Trost in den Worten Jesu liegt? Wenn das alles kommt, wenn ihr das alles seht, erschreckt nicht. Habt keine Angst. Und Jesus, er beantwortet die Frage der Jünger so ausführlich, damit wir Trost in all dem bekommen, was geschehen wird. Das soll uns die Angst nehmen, denn die Dinge müssen im Plan Gottes zu kommen. Es ist so ein Trost, dass Jesus uns das alles sagt. Und wir können in dem Ruhe finden für unsere aufgescheuchten Seelen. Und wir können ein Licht sein für eine voller Schrecken und Angst erfüllte Welt. Lass dich nicht erschrecken, auch wenn es schlimmer wird. Lass dich nicht erschrecken. Die Dinge müssen so kommen. Gott ist hier ein Fels in der Brandung der tosenden Welt. Und er ist bei uns, egal was noch auf uns zukommt. Wir können Gott vertrauen. Er bringt uns an den sicheren Hafen, auch wenn alles andere auf dieser Welt zusammenbrechen wird. Egal was Gott in seiner Heiligkeit noch für Schrecknisse auf diese Erde schickt, wir sollen fest sein in unseren Herrn. Ich liebe den Vers aus Josua 1, Vers 9, wo steht, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und erschreck dich nicht, denn ich, dein Gott, bin mit dir in allem, was du tun wirst. Und auch wenn all die Kriege, Seuchen, Katastrophen und Zeichen wir sehen und die Menschen in Angst vergehen, können wir als Christen unsere Köpfe erheben, weil wir wissen, Unsere Erlösung ist nahe. Es muss alles so geschehen, sagt Jesus. Und es muss noch schlimmer kommen. Aber das Ende kommt nicht überstürzt. Es sind Wehen, die werden intensiver werden und dann in der Trübsalzeit ihren Höhepunkt finden. Und wir als Kinder Gottes glauben an den Trost, dass Jesus uns als Gemeinde vor der großen Trübsal bei der Entrückung zu sich holen wird. Das ist ein großer Trost, dass dieser gerechtfertigte Zorn Gottes, der hier über die Erde kommen wird, uns nicht treffen wird, weil Jesus uns erlöst hat. Daran halten wir fest. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, aber wir halten daran fest, dass dieser Zorn Gottes uns nicht treffen wird, weil ihn Jesus getragen hat. Die Entrückung ist das nächste größte Ereignis in der Weltgeschichte, im Heilsplan Gottes. Und sie kann jederzeit stattfinden. Und keine Generation von Christen ist so nahe an der Entrückung wie wir. Die Zeichen der Zeit sind so deutlich. Erkennt ihr das? Lasst uns Mut fassen in den Worten Jesu hier. Drei Dinge haben wir gesehen. Das erste war, lass dich nicht täuschen. Beurteilen wir die Dinge, die wir sehen, aus biblischer Sicht. Das zweite war, lass dich nicht verführen. Wir haben gesehen, dass sie immer mehr zunehmen wird, je näher wir dem Ende kommen. Deshalb sei in diesem Schutzraum der Gemeinde, der Herde Gottes, sei hier verbindlich in dieser Herde, wo du geschützt bist. Und drittens, lass dich nicht erschrecken. Es muss alles im Plan Gottes so geschehen. Und auch wenn die Welt voller Angst und Schrecken ist, wegen der Dinge, die sie erleben, können wir getrost sein in unserem Herrn und wir können ihm vertrauen, weil er unser Gott ist, der uns zu sich führt. Jede Frau, die schon einmal ein Kind auf natürlichen Weg zur Welt gebracht hat, kann bestätigen, Wehen, je intensiver sie werden, sind unvorstellbare Schmerzen. Unvorstellbar. Keiner wünscht sich das. Und doch sind sie in dieser gefallenen Welt notwendig, damit ein Leben geboren werden kann. Und wie vergisst dann die Mutter dann die schlimmen Schmerzen, wenn sie ihr Kind in den Arm hält und all das Schlimme vorbei ist. Und seht, so wird es auch sein, wenn unser Herr wiederkommt und wenn wir dann bei ihm sein werden. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch sind wir hier auf dieser Erde. Viele Schmerzen werden uns vielleicht noch treffen. Bis dahin gilt es, den Blick auf ihn zu vertrauen und Mut zu fassen, geduldig zu sein und zu beten, komm, Herr Jesus, ach, komm bald. Ich schließe mit Worten aus Jakobus 5, 7 bis 8, wo Jakobus auch über das Kommen des Herrn schreibt. Jakobus 5, 7 bis 8. Jakobus 5, Vers 7 steht, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Und er hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. So habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Dein Wort, wo du auch die Zukunft offenbart hast. Und Herr Jesus, wir sehen mit unseren Augen die Zeichen der Zeit, diesen Umbruch, den wir alle erleben, diese Kriege und alles, was geschieht, Katastrophen, Zeichen, die da sind. Dein Kommen ist nahe, Herr Jesus. Und so hilft, dass wir verstehen, dass es noch Rettung gibt in dieser letzten Zeit. Und hilft den Menschen, die diese Rettung noch nicht ergriffen haben, dass sie zu dir kommen, weil heute noch Gnadenzeit ist. Heute ist noch ein Tag, wo man Erlösung erfahren kann. Und hilf uns als deine Kinder, dass wir nicht wie diese Welt voller Angst und Schrecken sind, nicht in die Supermärkte laufen und alles leer kaufen, was wir auch schon getan haben, weil wir Angst haben. Hilf, dass wir Mut und Zuversicht bekommen durch dein Wort und dass wir stark und mutig sind, unsere Häupter erheben, weil wir wissen, du bist nahe. Und wir beten, Jesus, dass du bald kommst und dass du Gerechtigkeit bringst auf diese Erde, wo so viel schief läuft, und dass deine Herrlichkeit aufleuchtet und dass dir dann alle Ehre, du alle Ehre bekommst, die du verdient hast als der König. Wir beten dich an und danken dir für deine Gnade. Amen.